Ja, wenn wir heute Morgen zusammengekommen sind, noch einmal über Weihnachten nachzudenken, dachte ich, vielleicht greife ich ein wenig etwas auf von dem, was hoffentlich nicht, aber vermutlich doch in der ein oder anderen Familie stattgefunden hat. Hinter der großartigen, frohen Erwartung und der langen Planung und Vorbereitung geschieht etwas, wo wir den Eindruck haben, ach schade, das hätte jetzt nicht sein müssen. Entweder war das Handy doch nicht das Handy, was ich bekommen habe, oder die Gans war nicht so ganz durch, wie sie eigentlich im Buch hätte aussehen sollen, oder die Knödel waren etwas anders geraten, als sie ursprünglich intendiert waren. Es gibt also immer etwas, wo wir sagen, so zwischen dem, wie es sein sollte und wie es nachher wurde, da gibt es so eine eigentümliche Differenz. Wir haben da manchmal solche Worte, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Oder in christlichen Kreisen klopft man jungen, dynamischen, brennenden Christen auf die Schulter und sagt, wart mal ab, das lässt nach 6 Wochen nach. Weil man den Eindruck hat, so groß die Verheißung ist und so groß sich auch unsere Vorstellung darum sozusagen entwickelt hat, so recht in der unmittelbaren Passung ist das nicht. Das ist nicht immer so 1:1, 100% genau so, wie wir Worte gehört und uns dazu die Wirklichkeit gedacht haben. Das sind ja oft zweierlei. Die Verheißung oder das Wort, ich lade dich ein zu einem netten Kaffee trinken, das ist sozusagen das eine und ich stelle mir vor sozusagen ein gedeckter Tisch, schöne, schwere, bestickte, weihnachtliche Tischdecke und dazu rechts oben der angeschnittene Dresdner Stollen, in der Mitte ein paar Kekse, Dominosteine, dann die Kaffeekanne, schön verschnörkelt mit Gold und wunderbaren Ornamenten und dann die Schwarzwälder Kirschtorte direkt neben der Philadelphia-Torte, also ein wirklich dezentes, kleines, angemessenes Kaffee trinken. Und dann kommt man vielleicht hin und entdeckt, man ist gar nicht im Wohnzimmer, sondern in der Küche. Man kriegt einen Pott Kaffee und man wird gefragt, willst du einen Keks? Und ich wollte mal mit dir reden. Und dann merkt man, das war ganz anders gemeint, dieses nette Kaffee trinken. Unsere Vorstellung von dem, wie etwas wird, spielt uns oft einen Streich. Wir haben so Erwartungen, und dann kommt es doch so ganz anders. Wir sind gestartet in den Gottesdienst noch einmal mit dieser Ankündigung des Engels an die Hirten. Große Freude ist euch sozusagen widerfahren. Euch ist heute Heiland geboren, der Retter der Welt. Was stößt sich da alles an in unseren Gedanken? Und Gott hat das ja wunderbar inszeniert. Da kommen noch die ganzen himmlischen Heerscharen. Der Himmel reißt auf, es ist fast taghell. Die Hirten sehen Engel singen und hören sie singen. Welche Erwartung mag da mitgeschwungen haben? Obwohl, wenn man genau zugehört hat, hat man gemerkt, irgendwo, das ist schon was Spezielles, weil also wenn das der große Retter der Welt ist und der König aller Könige, der Messias, auf den wir warten, dann stimmt irgendwas nicht mit den Windeln und der Krippe. Windeln schon, aber mit der Krippe, dass irgendwie die Erwartung war dann vielleicht auch anders. Sie sind hingegangen, haben geschaut. Johannes, der sein Evangelium viel als letzter schrieb von allen anderen, im Konzert mit allen anderen, schaut schon ein wenig zurück, wenn er sein Evangelium beginnen lässt. Er beginnt sein Evangelium ja anders als die anderen Evangelisten. Er hat keine klassische, so möchten wir sagen, Kindheitsgeschichte Jesu. Er beginnt sozusagen, wie sein ganzes Evangelium ist, so als Denker, als Philosoph, als jemand, der sich sehr tiefe, sehr nuancierte Gedanken macht und immer wieder abwägt und von einer neuen Seite belegt und bedenkt. Er beginnt sein Evangelium mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dies war im Anfang bei Gott und alles ist durch das geworden und ohne es ist nichts geworden, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Und dann lesen wir weiter. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, damit er Zeugnis ablege über das Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er selbst war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugnis ablegen über das Licht. Das Wort war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Es kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden und die Welt hat ihn nicht erkannt. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glaubten. Mich hat das bewegt. Was verarbeitet Johannes hier? Er schaut zurück. Er hat es im Ohr. Er ist mit Jesus unterwegs gewesen. Er hat gehört von Jesus und wahrscheinlich sogar aus dem Munde der Mutter Jesu, aus dem Munde Maria, wie sie erzählt hat, wie das damals war. Ich denke mir das so, wie das bei den Kindern eben ist, in allen Familien, auch in der Familie Jesu war das so, dass die Kinder irgendwann ihre Eltern gefragt haben, sag mal, wie war denn das damals, als ich auf die Welt gekommen bin? Und dann erzählt man Besonderheiten und Anekdoten. Und vielleicht haben die Jünger Maria gefragt, sag mal, wie war das denn damals? Und Maria konnte erzählen, ja, wisst ihr, wir hatten damals und wir mussten damals los und wir hatten keine Bleibe und wir haben nur diesen komischen Stall, diese Grotte, diesen Verschlag gehabt und ja, und Josef war vielleicht ganz verzweifelt und er war schon richtig grillig, weil nichts richtig lief und er hat mich immer gefragt, wenn du das Kind des Höchsten gebären sollst, warum kann er nicht eine vernünftige Herberge organisieren? Da stimmt doch in der Logistik was nicht. Ich hatte also nicht nur meine Schmerzen und mein Kind, auch noch einen mürrischen Josef vielleicht dazu, keine Ahnung. Und wisst ihr, und dann plötzlich mit einem Mal kommen da diese Gestalten, diese schrägen Gestalten, diese Hirten, diese Kraftpakete, die nach Schaf riechen und erzählen uns was von Engeln und von der Botschaft und von der Verkündigung, der Messias, der Retter der Welt wird geboren. So war das damals. Und während Johannes so vielleicht noch einmal das alles Revue passieren lässt auf der Insel Patmos, wo er verbannt ist, sein Evangelium aufschreibt, da denkt er darüber nach, wie ist das, wenn der Messias so angekündigt wird? Wie ist das, wenn der Herr der Herren kommt? Wie ist das, wenn der König der Könige kommt? Wie geht das zusammen? Wir könnten, wenn wir die Geschichte anschauen und die Entwicklung, die es dann genommen hat mit diesem Jesus, wir stehen plötzlich wieder an der Stelle, wo viele Zeitgenossen auch heute stehen, wenn wir ihnen die Botschaft von Jesus sagen. Wir könnten sagen, es spricht zu viel dagegen, es ist ja gar nicht so geworden wie verheißen. Wir könnten sagen, es ist genau so geworden wie verheißen. Es ist diese Spannung, in der wir stehen, wenn wir schauen, was hat Gott angekündigt? Was waren unsere Vorstellungen? Was waren die Erwartungen, die mit dem Kommen verbunden waren? Politisch, sozial, ökonomisch. Hatten sie nicht gehofft, dass dieser Nachkomme Davids wirklich auch ein König wird, ein gekröntes Haupt im Glanz von Jerusalem, ein neuer König, der den alten König, diesen komischen, diesen gewalttätigen Herodes wegnimmt? War das nicht so gedacht? War das nicht so verheißen von Jesaja, dass sozusagen die dröhnenden Stiefel der Kriegstreiber nicht mehr zu hören sein werden? War dort nicht die Verheißung, dass er der Friedensfürst sein würde? Und jetzt, die Römer sind noch da, Herodes ist noch da, es geht uns nach wie vor ökonomisch, so könnten Sie sagen, so schlecht wie vor der Besatzung oder vielleicht noch schlechter. Und die Erwartung, die damals die Menschen so in sich trugen, sie wurden alle irgendwie enttäuscht. Es gibt Ausleger, die zum Beispiel dahin gehen, dass sie sagen, der Verrat des Judas mit einer zelotischen Vergangenheit war eigentlich der verzweifelte Versuch, diesen Jesus, diesen Messias, endlich in die Rolle des Königs zu zwingen. Eine Situation herbeizuführen, in der Jesus gezwungen sein musste, nun endlich die Herrschaft so aufzurichten, wie sie sie erwarteten. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. So beginnt es. Mit dem Wort, das von Gott kommt, das Wort, das alles schafft, das Wort, das ins Leben ruft, was vorher nicht existierte, das Wort, was aus dem Nichts heraus etwas entstehen lässt. Und das Wort, so heißt es dann weiter, wurde Fleisch. Dieses Wort, Gott selbst wird Mensch, das ist das Wunder der Weihnacht. Gott selbst wird Mensch. Und wenn wir genau nachdenken, vielleicht ein wenig so uns bemühen, mal diesen Faden aufzunehmen, dann ahnen wir, ja, wenn Gott wirklich Mensch wird, ja, wird es dann nicht am Ende doch irgendwie auch alles menschlich? Wir hätten es doch so gerne göttlich. Wir hätten es doch so gerne so vom Himmel, so mit Glanz und Trompeten und mit Kraft und mit Engeln und mit gewaltiger Weltveränderung. Aber Gott wird Mensch. Es gibt einen wunderbaren Spruch, der mir hängen geblieben ist: Mach's wie Gott, werde Mensch. Ja, Gott wird Mensch und es wird menschlich. Nicht allzu menschlich, aber es wird menschlich. Gott selber zeigt uns in Jesus, wie Menschsein gedacht war. Gott wird Mensch. Und wenn wir hinschauen und noch einmal hinhören, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. In Jesus das Leben von Gott, Gott wird Mensch und zeigt noch einmal dieser Menschheit, wie er Menschsein gedacht hat. Und diese Idee, so beschreibt es Johannes, ist Licht in der Finsternis. Das sticht hervor. Wir sprachen gestern darüber. Licht verändert die Finsternis. Es wird nicht alles gleichmäßig taghell, aber jedes Licht, das in einem Raum entzündet wird, macht es ein wenig heller und drängt die Finsternis zurück. Gott wird Mensch und kommt in die Welt, die er geschaffen hat durch sein Wort. Und da war für mich so ein, wie soll ich beschreiben, wie so ein wenig Schwermut des Johannes spürbar, wenn er schreibt, er kam in sein Eigentum und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Können wir uns das vorstellen? Die Engel verkünden, euch ist heute große Freude widerfahren, euch ist aus der Heiland geboren, der Retter der Welt. Die Erwartungen, die großen Veränderungen. Und im Rückblick beschreibt dann Johannes die Situation so, er kam in sein Eigentum, die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt hat ihn nicht erkannt. Was für eine Tragik auch, was für ein Schmerz in Christus am Kreuz. Was für eine Last zu spüren, ich bin das Licht der Welt. Und zu erleben und zu erfahren, er wird abgelehnt, er wird zurückgewiesen. Ha, könnten moderne Zeitgenossen sagen, siehst du, dann ist er belegt, das ganze Unternehmen mit dem Christuskind ist ein einziges großes Scheitern, oder? Es ist nicht geworden mit dem Retter der Welt. Es ist nichts geworden mit dem großen Hosianna und dem Gloria im Himmel. Was ist geworden? Es ist eigentlich so menschlich geworden, dass es vielleicht allzu menschlich endete. dass man diesem Licht am Ende doch, wie wir ja so umgangssprachlich sagen, das Licht ausgelöscht und ausgeblasen hat? Ist es das? Johannes schreibt weiter, allen aber, die ihn aufnahmen. Und da verändert sich die Perspektive. Wir erinnern uns noch einmal an die Geschichte im Lukas-Evangelium, an die Aussage der Engel, wo es dann heißt, Herrlichkeit in den Höhen für Gott und auf Erden Friede den Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraus hat man dann gerne gemacht, es gibt so ein paar, die mag der Herr und ein paar, die mag er halt nicht. Nein, so ist das nicht gemeint. Sondern es ist so gemeint, wie Johannes es beschreibt, allen aber, die ihn aufnahmen, allen aber, die dieser eigenartigen, fast so widersprüchlichen Situation mit diesem Jesuskind dennoch Glauben schenken, über alle störenden Facetten und Faktoren hinweg, denjenigen, die ihr Herz geöffnet haben, denjenigen, die das Licht in ihr Leben aufgenommen haben, denen gilt die besondere Zuwendung Gottes. Es ist, wie soll ich es beschreiben, es ist wie die Freude von Eltern, wenn Kinder etwas tun, was man sich sehr in ihrem Leben und für ihr Leben wünscht. Das können ja ganz unterschiedliche Dinge sein, aber es ist einfach so diese Freude, dass ein Kind etwas tut und aufgenommen hat und weiter tut und weiterträgt. Uns hat es mal so berührt, als wir mal von jemandem angesprochen wurden, als unsere Kinder in so einem Sportclub waren und dann kam die Trainerin auf uns zu. Bei den drei Großen war das so und dann sagte sie uns, ich muss mal mit ihnen reden. Ich denke, oh, ja, ihre Kinder sind sozial auffällig. Ich dachte, ach du Heimatland. Ja, wehe, wenn sie losgelassen. Pastors Kinder, Müllers Vieh, geraten selten oder nie. Ich ahnte Schreckliches. Und dann sagte sie, nein, nein, nicht, was Sie denken. Ihre Kinder sind sozial auffällig, weil sie immer dafür sorgen, dass die Schwachen vorkommen. Weil sie immer dafür sorgen, dass die Schwachen in der Reihe nicht nach hinten durchgereicht werden. Weil sie immer dafür sorgen, dass alle beteiligt sind. Das ist mir aufgefallen. Und das war so ein Moment, wo ich hätte auch sagen können, ja, es sind die Kinder meines Wohlgefallens. Nicht, dass ich die große Auswahl hätte sagen können, ja, den mag ich nicht, sondern ich will es als Illustration dafür nehmen, da ruht eine Freude in einem, da freut man sich nicht irgendwie, weil sie was verdient hätten oder Leistung gebracht hätten, nein, man freut sich, dass etwas von dem, was man sich so wünscht, in ihrem Herzen gepflanzt ist und aufgegangen ist. Und ich glaube, dass es Gott mit Menschen auch geht, wo er entdeckt, diese Menschen haben das Licht gesehen. Sie sind wie auch immer zur Krippe gekommen. Sie sind wie auch immer an dieses Kind herangetreten. Sie haben dieser Botschaft ihr Herz geöffnet und haben geglaubt. Haben vertraut. Das heißt es ja. Sie haben vertraut, dass das mit dem Kind und der Macht und die Kraft und von Gott dass das gilt, dass das stimmt. Sie haben sich auf diese Botschaft eingelassen. Allen aber, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen, über die hat sich Gott zunächst einmal gefreut und im Gegenzug mit der Aufnahme Jesu in ihr Leben hat er ihnen Vollmacht gegeben, wie das Kind selbst zu werden. Nämlich Kind des Höchsten, Kind Gottes zu werden. Das finde ich großartig. Wir sind Kinder Gottes, denen, die an seinen Namen glauben. Und dann habe ich diese Parallele gelesen hinten, was ich euch vorhin vorgelesen habe, aus dem ersten Johannesbrief. Und ich will es noch einmal versuchen, so zu lesen, weil, also wie es mir nachher so kam, ich habe es einmal gelesen, ich habe es zweimal gelesen, ich habe es dreimal gelesen. Und ich merkte mit jedem Lesen irgendwie, du musst noch den Ton treffen. Man kann das ja so runterlesen, ja. Am Anfang war das Wort, was wir gehört haben und mit unseren Augen gesehen haben und was wir betrachtet haben. Und dann haben wir den Eindruck irgendwie, ja gut, das ist jetzt gelesen. Aber ich glaube, Ich vermute, dass bei diesen Zeilen Johannes Schwierigkeiten hatte, sitzen zu bleiben und die Feder sicher zu führen. Irgendwie, es ist fast wie bei Paulus, geht sozusagen die Freude mit ihm durch. Versuchen wir es mal. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir betrachtet, was wir mit unseren Händen betastet haben, das Wort vom Leben. Hey, da kommt die ganze Erfahrung, die ganze lebendige Geschichte zwischen ihm und Jesus mit den Jüngern rein. Wir haben es gesehen, wir haben es betrachtet, wir haben es gehört, ja, wir haben es sogar betastet, wir haben Jesus angefasst, wir haben das Fleisch gewordene Wort Gottes in unseren Händen gehabt. Und dann fängt er nochmal von vorne an. Und das Leben ist erschienen. Und wieder, und wir haben es gesehen, wir haben es bezeugt und wir verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Unglaublich. Da schwingt diese ganze Erfahrung mit denen, die ihn im Herzen aufnahmen. Das hört sich für uns so weihnachtlich verträglich an. Aber für den Johannes war das in diesem Moment, wir haben ihn aufgenommen, wir sind ihm begegnet und das hat in unserem Leben, das hat Spuren hinterlassen. Wir haben ihn gesehen, wir reden von ihm und wir reden nicht nur von ihm, indem wir uns daran erinnern, ach, weißt du noch damals, wie war denn das damals? Und ja, wir saßen gestern Abend auch zusammen und haben auch gesagt, wann waren eigentlich unsere Eltern mal zu uns nach Hause gekommen, Weihnachten, welches Jahr war denn das? Und ja, man wird so sentimental im Alter, man guckt so zurück und denkt, das war doch nett, aber das ist hier gar nicht gemeint bei dem Johannes. Johannes guckt nicht sentimental zurück und erinnert sich, ach, weißt du noch, nette Geschichte mit Jesus, ja, guter Witz, nur falsch erzählt. Nein, das ist alles nicht sein Ding, sondern er ist berührt von diesem Leben, das da gekommen ist in Jesus. Und er setzt noch einmal an, Vers 3, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch. Ja, könnten wir sagen, prima, haben wir es gehört, bis fertig. Aber seine Intention ist von Johannes, damit auch ihr Glaubensgemeinschaft habt mit uns. Damit es euch genauso geht wie uns. Damit auch ihr sagen könnt, wir haben dieses lebendige Wort nicht nur gehört, wir haben es nicht nur irgendwie in der Krippe angeguckt, sondern wir haben dieses lebendige Wort, diesen fleischgewordenen Gott, diesen Jesus, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn erlebt, wir haben ihn in unser Leben aufgenommen und wir haben gemerkt und gespürt, er macht den Unterschied. Weihnachten ist nicht eine Zeit an eine Botschaft, wo man sozusagen guckt und staunt und sich über etwas und an etwas freut, das schon auch, ja. Aber bei Johannes ist es mehr. Johannes will, dass der, den wir anschauen, dass das Wort, das wir hören, dass die angekündigte und verkündigte Botschaft von diesem Jesus in unserem Leben noch einmal sozusagen Fleisch wird, in unser Leben selber so hineingeboren wird, dass man sagen kann, dieses Wort Gottes wurde Fleisch. Einmal in Jesus Christus und dann wieder dort, wo Menschen an Jesus Christus glauben. Dieses Wort, dieses Leben kommt in unser Leben hinein und soll uns froh machen. Ja, denken wir, ja, wenn das so ist, dann müsste ja vielleicht unser ganzes Leben nur leuchten und nur, ja, seht ihr, und da haben wir wieder das Problem, wir stellen uns was vor und das Leben ist so ganz anders. Aber das Tolle an dem Apostel Johannes, er ist schon ziemlich fortgeschritten im Alter, sehr weise und er beschreibt das dann weiter und sagt, und das ist die Botschaft, die wir von ihm vernommen haben und auch euch verkündigen. Gott ist Licht und Finsternis gibt es nicht in ihm. Gott ist das Große, das Klare, von aller Schattenhaftigkeit und Vorläufigkeit und Endlichkeit geschiedene Licht. Gott ist das ewige Licht, die Quelle für helles, lebendiges, frohmachendes Leben. Und dann sagt er, schaut, wenn wir nun behaupten, wir hätten Gemeinschaft mit ihm und leben in der Finsternis, dann lügen wir und wir sagen nicht die Wahrheit. Spannend finde ich, wie schnell Johannes von dieser gigantischen Freude und der großen Verkündigung dieses fleischgewordenen Gottes in Jesus Christus wieder auf die nüchterne irdische Wirklichkeit zurückfindet, indem er deutlich macht, schaut, das ist die Spannung in unserem Leben. Wir sollen selbst im Licht wandeln. Aber wir sind immer wieder in dieser Situation, dass wir von der Finsternis und der Endlichkeit und der Vorläufigkeit unseres Lebens eingeholt werden. Wir sind immer wieder in der Situation, dass wir schuldig werden und dass wir sündigen. Und dann beschreibt er etwas, wo ich denke, das ist so treffend formuliert, das ist oft unsere Not als Christen. Nämlich, wenn wir behaupten, wir hätten keine Sünde, dann täuschen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Ich habe es, glaube ich, schon mal so erzählt. In einer Gemeinde entstand in der Zeit, wo ich da war, eine Alkoholikerarbeit und ich habe das immer faszinierend gefunden, dass wenn die sich vorstellten, dann sagen konnten, ich bin Hermann, ich bin Alkoholiker. Das fand ich immer eigenartig. Ich dachte, ihr seid doch jetzt trocken, ihr seid doch das Problem los. Nein, sagen sie, das ist unsere Krankheit und das ist etwas, was zu uns gehört. Wir sind so. Und das gehört zu uns, damit wir wissen, was wir haben an dem Schatz, dass wir da jetzt sozusagen frei geworden sind. Ich fand es eigenartig. Ich habe darüber nachgedacht und dachte, wie stellen wir uns Christen denn vor? Ich bin Stefan und ich bin Christ. Man könnte das noch steigern in der Erwartung der Geschwister. Nicht, wenn man sagt, ich bin Stefan und bin Pastor. Oh, dann ist ja erste Schwebeübung angelaufen. Da muss man dann schon mal, das ist dann... Wir haben ja oft ganz überhöhte Vorstellungen von Pastoren und Kardinälen und Bischöfen und die sind dann gar nicht mehr menschlich. Aber ich habe festgestellt, wir Christen sagen das dann gerne so, ich bin Christ und dann kommt etwas ganz Fatales, hat sich dann bei uns eingeschlichen. Nämlich, dass wir sagen, Christen sündigen nicht. Ein Sollzustand wird für uns geradezu so zu einer wie zu einer Bekenntnissperre. Wir merken plötzlich, wir sündigen aber. Wir sollen aber nicht sündigen. Und dann lösen wir das Problem, indem wir sagen, dann schwätzet mir nicht drüber. Dann reden wir halt nicht drüber. Dann tun wir so, wie wenn, als ob. Wir wahren den Schein der Heiligkeit. Und wir sind am Ende scheinheilig. So. Johannes öffnet eine ganz andere Tür. Er sagt, in der Klarheit des Lichtes Gottes können wir nur Gemeinschaft mit ihm und untereinander haben, wenn wir uns klar machen, dass wir in dieser Lage sind und bleiben, immer wieder schuldig zu werden und zu sündigen. Und wir müssen wissen, dass wir unsere Sünden bekennen müssen, dass wir zu dem, wie wir stehen, in unserer Vorläufigkeit und Gebrochenheit, dass wir dazu stehen und dass wir sagen, ja, ich werde schuldig und ich bin Sünder und ich brauche die Vergebung, ich brauche die reinigende Kraft des Blutes Jesu. Und er sagt seinen Jüngern, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden erlässt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was für eine frohe Botschaft. Johannes schaut genau hin und entdeckt im gleißenden Licht dieses ewigen Gottes wird unsere ganze Gebrechlichkeit und Zerbrechlichkeit und Schuldhaftigkeit sichtbar. Wir können vor Gott nicht bestehen. Wir können nicht sagen, weil das Licht Gottes in unser Leben gekommen ist, ist es nur noch hell in uns. Nein, aber er sagt, ihr sollt wissen und ihr könnt Gemeinschaft, Glaubensgemeinschaft mit uns haben. Ihr wisst, dass Gott der alleinige, klare Gott ist. Und bei ihm können wir Vergebung der Schuld und der Sünden erlangen. Wenn wir einige Verse weiterlesen, im Johannesevangelium Kapitel 1 heißt es am Ende, aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Wisst ihr, da steht nicht, wir haben aus seiner Fülle empfangen, alle Sahne und Sahne und Sahne und Tortenstückchen und nur Gewinn, und das steht da nicht. Wir haben empfangen Gnade um Gnade. Und Gnade braucht man, wenn man schuldig ist. Wenn die Schuld festgestellt ist und einem nur noch Strafe erwartet, dann braucht es Gnade. Dann braucht es einen, der sagt, trotz deiner Schuld vergebe ich dir. Dennoch bist du mein. Gott wird Mensch. Und diese Freudenbotschaft, diese Dimension, diese Verkündigung, diese Qualität des Retters, der nicht sozusagen die weltweit, global, friedenstheoretisch angestrahlten Hoffnungen erfüllt, sondern dieser Retter, der persönlich ins Herz kommt, der mit seinem Licht aus der Ewigkeit kommt und in das einzelne Herz möchte, um es dort in Gedanken und Wesen hell werden zu lassen, der sich auf diese Weise multipliziert in diese Welt, um diese Welt göttlicher zu machen, in dem Sinne, dass sie menschlicher wird, weil Gott Mensch wird. In diesem Sinne ist dieses Gloria und dieses Halleluja und die Botschaft der Engel in Erfüllung gegangen. Johannes schaut noch einmal zurück und entdeckt, ja, es ist so, allen aber, die im Widerspruch zu dem, was sie vielleicht irritierend sagen, alle aber, die dieses Licht in sich aufgenommen haben, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu sein. Und das Lebendige, das Frohmachende kommt in das Leben hinein, weil wir entdecken, ja, dieser Jesus ist in der Tat der, von dem die Engel gesungen haben. Er tut Wunder, er heilt, er stellt wieder her Menschen in ihrer Ehre, er holt sie zurück in die Gesellschaft, so wie den Zachäus. Er heilt soziale Beziehungen, wie bei der Frau am Jakobsbrunnen. Er vergibt Schuld und stellt wieder her den Petrus, der an sich zerbrochen war, der auch nicht wusste, wie die anderen über ihn dachten in der Jüngerschaft. Er ist der Hirte, der Gutes im Sinn hat für alle. Er ist der Todesüberwinder, nicht nur, weil er auferstand, sondern weil er den Lazarus auch erweckte und deutlich machte, für mich ist der Tod keine Grenze. Er ist der Diener, der in seiner Größe kommt, sich die Schürze umschnallt und den Jüngern die Füße wäscht, der sich bückt, der den Mut hat zu dienen, sich klein zu machen, damit andere sozusagen wachsen. Und er ist der Herausforderer. Man könnte noch viele Namen finden. Er ist der, der herausfordert, Stellung zu beziehen. Ich denke an die Rede im Johannesevangelium, wo er sagt, ich bin das wahre Brot, ich bin das wahre Fleisch. Wo es am Ende heißt, und die Rede war so hart, dass viele gingen. Dann fragte er seine Jünger, wollt ihr auch gehen? Er ist der, der herausfordert, der sich in den Weg stellt. Denken wir an die Bergpredigt. Aber er ist immer auch das Licht, das es in uns hell macht, dort, wo wir Türen öffnen in unseren Herzen, wo wir ihn einlassen. Und wenn man dann den Johannes noch einmal liest im ersten Johannesbrief, dann ahnt man kann, wenn man diesem Jesus begegnet ist, am Ende nur in dieser überbordenden Freude diese Strophe wiederholen. Wir haben ihn gesehen, wir haben gehört, wir haben betastet. Das Wort ist Mensch geworden, weil er spürt, wer dieses Licht in sich aufnimmt, wer diesem Christus begegnet, der ist mit seinem Leben in diese Geschichte hineingenommen. Bei dem bleibt es nicht nur ein kleines Licht. Es beginnt in ihm zu brennen, zu leuchten und man wird selber Teil dieser Botschaft. Und darüber kann man sich freuen. Und das ist die gute Nachricht der Weihnacht, dass da so ein kleines Kind kommt, über das wir uns beugen, weil wir größer sind. Wir schauen wie in einen Kinderwagen, weil wir die Großen und Erwachsenen sind. Und es lächelt uns an. Holder Knabe mit lockigem Haar. Und es fragt uns, ob wir ihm zutrauen, dass er der Retter der Welt ist. Und dann müssen wir uns entscheiden, ob wir dieses kleine Kind als den Herrscher in uns aufnehmen, ob wir das Licht mit nach Hause nehmen in unser Leben und ob wir dann entdecken, mit diesem Licht bin ich in der Finsternis dieser Welt erkennbar und identifizierbar. Und mit diesem Licht kann ich etwas dazu beitragen, dass diese Welt menschlicher wird. Eben weil Gott in Jesus Mensch wurde. Und das Schöne ist, ich bin dabei. Du auch? Amen.